schon mal starten. mal gucken, ob ihr auch denkt nachher, dass das alles so gut zusammenpasst. Ich finde schon. Ich möchte euch gerne eine Frage stellen. So für dich, dass du mal für dich selber nachdenkst. Was ist ein gelungener Tag? Wann kannst du zufrieden ins Bett gehen? Wenn du das genossen hast, was du hast. Okay. Und was denkt ihr, wenn Gott sich schlafen legen würde? Wir wissen, er tut's nicht. Aber was denkt ihr, wäre für ihn ein gelungener Tag, wo er denkt, oh, so ein schöner Tag, jetzt gehe ich ins Bett und bin glücklich? Wenn was? Wenn du bei ihm warst, okay. Ja. Ich bin fertig, ich setze mich wieder. Ihr habt alle schon genannt eigentlich. Ja, jetzt darfst du die PowerPoint starten tatsächlich. Das heute ist totale Basic-Geschichte. Die Basis, die wir nochmal erinnern, und zwar geht es darum, von dem, der dich sieht, der dich gewollt hat und der dich liebt. Nächste Seite bitte. Das... Das ist KI generiert, dieses Bild. Ja, ich gebe es zu. also für die, die diese Predigt nachher anhören und gar nicht sehen, das ist ein Bild mit einer superschönen Landschaft, mit einer Bank, ganz viel Natur, Bergen, Wasser. Und ganz am Anfang der Bibel, in einer der von den zwei Schöpfungsberichten, wird beschrieben, ich lese euch mal den Vers vor, damit ihr das Bild nochmal angucken könnt. In 1. Mose 2, 7 bis 9. Da bildete Gott der Herr den Menschen, Staub von der Erde, und blies den Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Und Gott der Herr pflanzte einen Garten in Eden, im Osten, und setzte den Menschen dorthin, den er gemacht hatte. Und Gott der Herr ließ allerlei Bäume aus der Erde hervorsprießen, lieblich anzusehen und gut zur Nahrung. Und auch den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Also Eden wird doch übersetzt als das Land der Glückseligkeit, das Paradies. Gott hat den Menschen geschaffen, um ihn da reinzusetzen. In einen paradiesischen Garten voller Schönheit. Und also später in der Schöpfungsgeschichte geht es um den Sündenfall auch, das ist aber nicht mein Fokus, sondern es gibt noch die Stelle, wo beschrieben steht, im 1. Mose 3, 8, da sind die Menschen unterwegs und verstecken sich vor Gott und Gott sucht sie. Und es heißt dort, und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter den Bäumen des Gartens. Aber Gott, der Herr, wandelte im Garten, als der Tag kühl war. Also stellt euch vor, Gott hat den Menschen geschaffen, noch vor dem Sündenfall. Sie haben diesen paradiesischen Garten. Und es ist auch die Rede davon, dass Adam die Aufgabe kriegt, allen möglichen Tieren Namen zu geben und so. Der darf sich da austoben. Und dann gibt es diese Treffen mit Gott in diesem Garten. Und ich stelle mir vor, sie sitzen auf so einer Bank und schauen sich die Schöpfung an und genießen das Sein. Und Gott fragt, hey Adam, wie war es heute für dich mit den ganzen Tieren? Welche Namen hast du dir ausgedacht? Oder was hast du gesehen in dieser Schöpfung? Oder was wünschst du dir? Adam hat ihm auch gesagt, ja, ich habe Sehnsucht nach einem Gegenüber. All das war ja irgendwie Kommunikation, die wir nicht lesen können, aber die irgendwie stattgefunden haben muss. Und was ist, wenn dieser Zustand, dass Gott uns einen Raum gibt, wo wir sein dürfen, der super schön ist, einfach in Begegnung mit ihm oder auch für uns tun, weil er hat uns geschaffen als Wesen, die auch Autorität haben, die Dinge tun können, die Dinge erleben können, die Dinge voranbringen können. Was ist das? Was macht es mit dir, wenn du überlegst, du und Gott und der Garten? Geborgenheit. Also, was hält uns davon ab, so zu leben?
Die gefallene Schöpfung.
Die gefallene Schöpfung. Ich persönlich reibe mich oft daran, wenn wir darüber sprechen, wie schlecht der Mensch ist. Weil ich glaube, dass Gott uns ja schon vor dem Sündenfall gedacht hat. Und dass das schon vor dem Sündenfall geplant war. Und er hat vorher schon festgelegt, was passieren wird, dass Jesus kommen wird für uns. Das Lamm, das geschlachtet ist vor Grundlegung der Welt. Er wusste schon, was kommt. Und das mindert überhaupt nicht seine Fähigkeit, uns zu lieben. Und das ist nicht so verrückt. Ich möchte gern heute eine neue Perspektive, oder alte, neue Perspektive eröffnen, dass wir von einer Basis von Gott ist für mich in die Beziehung mit Gott gehen. Wir haben heute so viel gehört über Identität, über Glauben und über Werke, die das Ziel eigentlich verfehlen. Und das ist das Ding. Gott hat das für dich gedacht, bevor du auf dieser Welt warst. Die Gemeinschaft mit ihm, die Herrlichkeit, die Schönheit. Und das ist ein Ursprungsplan für dich. Und die Liebe, die da der Inhalt ist dessen, die kann nicht zerstört werden. Gott wird sein Urteil nicht ändern über dich, dass er dich wollte, dass er dich liebt und dass er mit dir Gemeinschaft will. Ihr habt das schon tausendmal gehört, auch von mir, ich weiß. Ich möchte aber heute nochmal euch ermutigen, euch zu fragen, ob ihr das glaubt. Und wenn ihr das glaubt, was macht ihr damit? Wir müssen irgendwie ein paar Folien weiter. Was bedeutet es für dich, wenn? Genau. Was bedeutet es für dich, wenn Gott sich dich, genau dich, gedacht hat? So wie jeden anderen von uns und die Menschen, die schon waren, die noch kommen werden. Er wollte genau uns haben, noch bevor wir irgendwas beitragen konnten. Er hat Lust an dir und mit dir Zeit zu verbringen. Irgendwas scheinst du in dir zu tragen, was der Schöpfer, der Herr der Herren, der König der Könige, total klasse findet. Warum er sich nach dir sehnt. Warum er mit dir Zeit verbringen will. Nicht um dich zu kontrollieren, nicht um dich zu korrigieren, sondern mit dir zu sein. In seinem Garten sitzend, seiend, staunend, liebend. Was bedeutet es für dich, wenn Gott ursprünglich einen Ort für dich geschaffen hat, der schön ist, in dem du sein darfst, den du mitgestalten kannst, in dem du etwas entdecken, in dem du leben und wirksam sein kannst. Wir sind keine Hamster im Käfig. Er will, dass wir beitragen, dass wir gestalten, dass wir sein Ebenbild sind, dass wir das widerspiegeln, seine Herrlichkeit tragen und ausführen. So. Was bedeutet es für dich, wenn Gott einfach Zeit mit dir verbringen will und abends mit dir im Garten sitzen, vielleicht grillen, das wäre für mich schön, und sich mit dir austauschen möchte? Was bedeutet es für dich, wenn Gott sich nach dir sehnt und das Fundament, auf dem du bauen kannst, sein unverrückbares Ja zu dir ist? Jetzt kommen wir zu dem praktischen Teil. Eine Folie weiter. Umbruch. Jetzt kommt der Coaching-Anteil in mir hoch. Es gibt die 4 psychologischen Grundbedürfnisse nach dem Herrn Grawe. Und die besagen, dass wir Menschen das Bedürfnis haben nach einer sicheren Bindung, nach Orientierung und Kontrolle, nach Lustgewinn und Unlustvermeidung, also Dinge zu tun, die uns irgendwie Spaß machen, die uns gut tun, und Dinge aufzuschieben, die wir nicht so gern machen. Und ein Grundbedürfnis ist die Selbstwerterhöhung und der Selbstwertschutz. Und der Selbstwert, der betrifft im Endeffekt das, wir wollen was Besonderes sein. Wir wollen kompetent sein. Wir wollen für das, was wir tun, geschätzt werden und auch für das, wer wir sind. 2 Ebenen. Und Wertschätzung erfahren wir von Gott, der uns einen Wert gibt, von Menschen, von unserem Miteinander. Und das ist ein ganz persönliches Thema. Jeder von uns hat einen Selbstwert. Jeder von uns hat Bilder darüber, wie er sich beurteilt. Wir müssen eine Folie weitergehen. Habe ich meine Definition rausgesucht. Selbstwert ist die Bewertung, die man von sich selbst, seinen Eigenschaften und Fähigkeiten hat. Er ist eine relativ stabile persönliche Eigenschaft. Der Selbstwert wird davon beeinflusst, wie man sich selbst im Moment wahrnimmt und welches Bild man von sich in der Vergangenheit hat. Er wirkt sich auf die Gefühle und das Verhalten aus. Ähnliche Begriffe, die im Alltag verwendet werden, sind Selbstwertschätzung, Selbstachtung oder Selbstbewusstsein. Wenn jemand sich selbst mag und positiv einschätzt, sprechen wir von einem guten oder hohen Selbstwertgefühl. Einige Forscher betonen jedoch, dass es nicht auf ein hohes, sondern auf ein sicheres Selbstwertgefühl ankommt. Das bedeutet, dass sich jemand realistisch einschätzt und ein angemessenes Gefühl gegenüber seinem eigenen Wert hat. Außerdem ist ein sicheres Selbstwertgefühl über die Zeit relativ stabil und eher unabhängig von aktuellen Einflüssen, etwa Leistungen oder sozialer Anerkennung. Mit Selbstvertrauen oder Selbstsicherheit ist die Einschätzung der eigenen Kompetenzen und Fähigkeiten gemeint. Das ist also ein Teilaspekt des Selbstwerts. Also, noch eine Folie weiter. Wie sieht es denn mit deinem Selbstwert aus? Was denkst du denn über dich selbst? Hast du einen Wert? Welchen Wert hast du? Was mit deiner Würde? Und nochmal zurück zu der Frage mit Gottes Wert über dir, der dich von Anfang an wollte und sich nach dir sehnt. Glaubst du Gott und kannst du annehmen, welchen Wert und welche Würde er dir gegeben hat? Das ist ein richtiger Gamechanger. Ich habe jetzt ja diesen neuen Job in Lüneburg im Landkreis und mache Dinge, die ich sonst nicht mache. Und das ist ein mega Verunsicherungspotenzial. Und ich habe mit Gott so gerungen die letzten Wochen, weil ich mich so anders fühle, als ich sonst war, als ich mich kenne. Und mein Selbstwert war so ein bisschen am Schwimmen. Und ich hatte so viele Gespräche mit ihm und das war so ein, hey, erinnere dich doch, wer du bist. Und es geht nicht nur so um Identität an sich, dieses große Ding, worüber wir so oft reden, sondern kann ich mich erinnern, welchen Wert ich habe? Kann ich mich erinnern, mir bewusst machen und mich darauf stellen, dass ich, egal ob ich jetzt gar keine Ahnung habe, ob ich mich verloren, verlassen, unsicher oder total sicher, total stark fühle, ist mein Wert darauf aufgebaut, dass ich von Anfang an gewollt bin, geliebt bin, befähigt bin, berufen bin, ermächtigt bin, bestückt bin mit Einzigartigkeit und Individualität, dass ich einen Raum habe, dass Gott mir einen Raum gegeben hat, den ich erfüllen darf. Und ich habe Gott in dem Moment als meinen Ermutiger erlebt. Der sagt so, ja, du hast gerade keine Ahnung, was du da machst. Ist so, ist auch voll okay, aber du bist befähigt. Ich habe dich befähigt, da durchzugehen. Ich habe dir einen Ruf gegeben. Ich dachte, ja, stimmt. Nochmal meinen Stab aufnehmen, mein Zepter tragen. Ne, so. Das bewusst zu tragen, mich zu erinnern, das zu nehmen. Und auch zu erleben, selbst wenn ich Fragen habe, er sagt mir, ich darf scheitern. Und es ändert nichts an meinem Wert. Es ändert nichts an meiner Würde. Wenn ich diesen Job irgendwann ganz schrecklich finde und sage, ich kündige, das war ein Fehler oder so, es ändert nichts an meinem Wert. Es ändert nichts an meiner Würde. Und es ändert nichts daran, dass er immer noch mit mir Zeit verbringen will und mich liebt. So. Und die Sache ist mit dem Selbstwert, ich bin ja nicht die Einzige, denke ich, die irgendwie noch Ängste in sich trägt oder Scham oder Lügen über sich selber glaubt. Wenn wir nicht wissen, welchen Wert Gott uns gegeben hat oder auf welcher Wahrheit wir stehen oder auf welchen Wahrheiten, die er über uns ausspricht, dann kann es sein, dass Opfermentalität Raum nimmt, dass Ängste sich verfestigen, dass Zwangsgedanken kommen, dass wir vielleicht perspektivlos werden, hoffnungslos werden, weil wir unseren Wert woanders her beziehen, weil wir denken, wir reichen nicht. Oder wir denken, Gott ist nicht gut oder er meint es nicht gut mit mir oder ich muss erst so und so werden, damit ich dann mit ihm irgendwie sein kann. Und das möchte ich gerne heute rauskicken. Ja. Er steht hinter dir, vor dir, neben dir. Er ist für dich. Und was für ein Privileg ist es, wenn du das Leben leben darfst mit diesem Gott, der dich kennt, der deine Schwächen kennt, deine Stärken, der dich ermutigt und pusht zu wachsen, zu reifen, Dinge loszulassen, Dinge in Empfang zu nehmen. Wenn dieser Gott einfach mit dir ist und ab und an dir zuppelt und sagt, hey, komm in den Garten. Der Zugang ist da, wenn ihr an Jesus Christus glaubt, habt ihr immer Zugang, ihr dürft einfach mit ihm sein, ihr müsst überhaupt nicht euch sorgen, wenn ihr das, was Jesus am Kreuz getan hat, für euch annehmt, sowieso, ne? Wir können all diese ganzen Schuldsachen streichen, weil wenn du das glaubst, dann ist der Zugang da, dann hast du die Berechtigung, in diesem Garten zu sitzen mit ihm. Ohne irgendwas zu tun, vorher vorzubereiten, dich schick zu machen, Zähne zu putzen. Was? Haare zu kämmen, genau. Und wisst ihr, was das Coole ist? Im 1. Petrus 2,25 noch ein Vers weiter. Denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen. Jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Ich habe jetzt die Schlachter-Übersetzung genommen, weil in den anderen steht Aufseher eurer Seelen. Aber ich fand Hüter meiner Seele, das hat zu mir gesprochen. Weil das ist das Ding. Er hat mir einen Wert gegeben, auf den ich mich beruhen darf. Und er behütet mein Herz. Und er spricht zu mir, wenn ich herausgefordert bin, wenn ich Schmerz in mir trage, wenn ich einsam bin. Und er behütet mich, indem dass er einen festgesetzten Wert gegeben hat, den ich nicht zerstören kann. Und das bedeutet auch, wenn ich mit Gott in diesem Garten sitze, wenn ich mit ihm rede über mein Leben, über die Dinge, die schwer oder leicht oder schön oder herausfordernd sind. Und in dieser Sicherheit ist Raum für Korrektur. In dieser Sicherheit ist Raum für neue Perspektiven, ist Raum für Buße, für Neukalibrierung unseres Denkens, wenn wir uns verrannt haben. Da ist sicherer Raum, Gott zu sagen, ich habe es mir so sehr gewünscht. Und das war nicht das, was ich wollte, was jetzt passiert ist. Und es tat weh. Oder ich wünsche mir das und das so sehr und warum kommt es nicht? Das mit Gott auszuhalten, das mit ihm zu tragen, in dieser Intimität, das ist in diesem Garten, in diesem Raum, den er für dich geschaffen hat, möglich und zugänglich. Und das ist auch der Raum, wo wir sein dürfen, wo wir Söhne und Töchter Gottes sind, wo wir Erben sind, wo wir uns Rechte zustehen, wo wir auch loslassen dürfen, was wir an Ängsten haben oder an Minderwertigkeit, wo wir wütend sind auf andere Menschen, wo wir uns vergleichen, weil das ist der Raum der Echtheit, der ersten Begegnung. Du und er, du und Gott. Und wer noch nicht ganz glauben kann, dass Gott es gut mit ihm meint oder dass das unverrückbar ist, sein Ja zu dir, der kriegt noch ein paar Bibelverse. Die nächste Folie. Nochmal ein kleiner Hinweis, du kannst nichts tun, alles ist aus Glaube und aus Gnade, weil er es getan hat, weil er es schenken möchte. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott. Du hast Frieden mit Gott, egal was du anstellst. Du kannst zu ihm kommen. Durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt, das standhafte Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Du hast ihn dir nicht genommen, er wurde dir gegeben. Und die Liebe ist ausgegossen in dein Herz. Noch ein Vers, das ist jetzt ganz viel aus dem Römer. Im Galater sind viele Parallelen, habe ich entdeckt. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne, das habe ich jetzt hinzugefügt, und Töchter Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Sicher kann man diesen Vers in einem anderen Kontext lesen und beurteilen, aber mich hat bewegt, wir haben keinen Geist der Knechtschaft mehr. Wir haben einen Vater, der uns liebt und der mit uns durch Höhen und Tiefen geht und der uns bestätigt und sagt, du bist mein Kind und ich bin mit dir und ich bin für dich, go for it. Und da ist so viel Herrlichkeit. Wir müssen uns nicht mehr fürchten und wir müssen uns auch nicht mehr unterkriegen lassen, dass wir nicht gut genug sein oder sowas. Oder das nicht hinkriegen oder die Welt uns alles raubt oder was auch immer. Wollt ihr noch eine Bibelstelle? Das ist jetzt eine sehr lange und ich hatte den Impuls, den euch wirklich einfach vorzulesen. Ihr könnt gerne mitlesen oder ihr könnt auch die Augen zumachen. Das ist der Römer 8 ab 28, genau. Und das ist etwas, was alles zusammenfasst, finde ich. Und ich bitte euch, dass ihr einfach, wenn ihr das möchtet, ganz bewusst das nehmt, dass ihr euer Herz aufmacht und sagt, ja, das stimmt, so ist das und das nehme ich an. Das will ich, dass es lebt in mir. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Du bist berufen. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Damit er, der Erstgeborene, sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorher bestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Er redet von dir. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist, ja mehr noch, der auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. In dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Du bist berufen, du bist ein Ebenbild. Du bist gerechtfertigt. Gott tritt für dich ein. Du bist Überwinder, weil du geliebt bist, weil du an dieser Liebe Zugang hast, sein darfst. Und nichts kann dich von dieser Liebe trennen. Und jetzt denk doch mal an einen Menschen, der dich sehr herausfordert, mit dem du nicht so gut zurechtkommst. Auch dieser Mensch ist der, nach dem Gott sich sehnt. In dem Gott etwas Einzigartiges von sich hineingesteckt hat. Auch dieser Mensch ist geliebt. Auch dieser Mensch hat einen Wert und eine Würde. Also, denk doch mal darüber nach, welchen Selbstwert du hast, welche Elemente da drin sind, wo Gott vielleicht noch mehr Raum braucht, wo er Mauern einreißen möchte, wo vielleicht auf Lügen gebaut ist oder auf Unwahrheiten oder Halbwahrheiten, Unsicherheiten. Du bist geliebt, du bist gewollt und du bist willkommen, jederzeit. Amen.